Es ist Palmsonntag, aber wie wir schon gehört haben, gibt es heute nicht eine klassische Palmsonntag-Predigt, sondern wir befassen uns heute ein bisschen mit den Römern. Und für die Jungen, die das Gefühl hatten, ich habe Ferien, tut mir leid, Pech gehabt. Wir haben ein bisschen Geschichtsunterricht heute. Der Lehrer freut es. Das ist gut, ich gebe mir Mühe, sonst kommst du mich korrigieren. Das ist gut. Genau. Nein, so schlimm wird es nicht sein. Genau. Also, Person um das Kreuz. Die Römer, wie haben die Römer echt Jesus gesehen? Wie haben sie das Kreuz gesehen? Und damit wir die Frage ein bisschen besser beantworten können, wäre es vielleicht gut, wenn wir ein bisschen herausfinden würden, hey, wie haben die Römer denn echt gedacht? Was ist ihnen wichtig gewesen damals? Vielleicht ihr Umfeld ein bisschen näher kennenlernen oder ein bisschen auch, was sie diesen Glauben betrachten. Wir haben es vorher schon gehört. Monika hat es gesagt, die Römer haben einen polytheistischen Glauben gehabt. Also wir haben einen monotheistischen, einen oder einen Gott. Sie, polytheistisch, mehrere Götter. Sie haben sich nämlich einen Kosmos voller Götter vorgestellt. Und ihre Kunst und ihre Weltanschauung sowie auch die religiösen Vorstellungen sind stark durch die Griechen geprägt gewesen. Nicht nur sie sind auf eine Art und Weise hellenisiert gewesen von den Griechen, sondern auch die Juden in der damaligen Zeit haben diesen Einfluss gespürt und man könnte auch sagen, wir sind ein Stückchen weit noch hellenisiert. Weil die haben schon sehr, sehr, sehr eine starke Prägung hinterlassen. Jetzt könnte man aber auch sagen, Rom hat zwar die Griechen militärisch überwunden, oder hat das Reich aufgebaut, das Weltreich, aber ideologisch sind sie von den Griechen doch eigentlich erobert worden, oder unterwandert zumindest. Kannst du das bestätigen? Sehr gut, perfekt. Genau. Ihre Götter gleichen auch denen von den Griechen sehr, haben aber andere Namen. Rom, grosse militärische Macht. Zur Zeit vor der Geburt von Jesus erstreckt sich das von Gallien oben, kennen wir noch von Asterix und Obelix, oder? 50 Jahre vor Christus, ganz Gallien wurde erobert, nein, nicht ganz Gallien, genau, von dort bis ans Kaspische Meer, aber Ägypten, Spanien, das alles ist das römische Reich. Beeindruckend. Auch damals war Israel schon umstritten gewesen und in diesem Fall auch erobert. Noch ein bisschen vor Jesus, von der Zeit von Jesus durch den Pompeius. Aber die Römer haben etwas verstanden gehabt, nämlich etwas, was der Alexander der Große vorher, ein paar hundert Jahre vorher auch schon verstanden gehabt hat. Wenn du so ein großes Reich hast mit so vielen einzelnen Völkern, musst du denen gewisse Freiheiten lassen, weil sonst wird es relativ schwierig, das Ganze irgendwie zu managen und die Kontrolle darüber zu behalten. Sonst hast du dort einen Aufstand, dort einen Aufstand, bla 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 und ein Riesenchaos. Und so hat in Judäa hat das Priestertum weiterhin existieren. Und es ist auch ein König, der von Rom eingesetzt war, vor Ort war. Der Herodes der Große war dort der Bekannte. Der war nämlich ein Freund der Römer und hat mit Hilfe der Römer Jerusalem zurückerobert, wo von einer anderen Gruppierung erobert worden ist. Und Herodes kennen wir ja auch einige, das sind im gesamten Jahr drei gewesen. In der Zeit von Jesus lernen wir dort unterschiedliche kennen. Die Römer haben bekanntlicherweise auch einen Kaiser gehabt. Und gerade zu dieser Zeit von der Geburt von Jesus haben sie den offiziell ersten Kaiser gehabt, nämlich den Octavius oder eben besser bekannt unter dem Namen Augustus. Der Augustus, der Erhabene. Und da ein paar interessante Details, um die Welt um Jesus herum noch ein bisschen zu malen. Und der Blick, den die Römer vielleicht auf Jesus gehabt haben, aufzuzeigen. Der Adoptivvater vom Octavian oder vom eben Augustus, den kennen wir alle gut, eben, wenn wir Asterix und Obelix gelesen haben, das ist der Julius Caesar. Und der Augustus ist dann zum Prinzeps, der erste unter Gleichen gewählt worden, also der erste Bürger sozusagen. Später dann zum Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer im römischen Staatskult. Oder eben, wie wir es nennen, Kaiser. Der Julius Caesar, sein Adoptivvater, ist nach seinem Tod aufgrund von all seinen Sachen, die er erreicht hat, in Götterstatus erhoben worden. Das hat dann der Augustus sozusagen zu einem Sohn von Gott gemacht oder von einem Gott gemacht. Und ist nach einer längeren Kriegszeit von den Römern als ein erhoffter Retter, als ein erhoffter Messias angeschaut worden. Seht ihr schon? Interessant. He? Sie haben nämlich auf ihn gehofft, als der erwartete Retter, der Frieden wird bringen, eine Friedenszeit wird bringen. Und er ist tatsächlich auch für das bekannt gewesen, dass er eine Friedenszeit gebracht hat. Natürlich nicht mit friedlichen Mitteln. Genau. Der Augustus selber hat aber zu seinen Lebzeiten, obwohl man ihm die Divinität auch schon wollte anhängen, hat er das noch abgelehnt gehabt. Und unter seiner Herrschaft hat es einen grossen Wirtschaftsboom gegeben, das Bauwesen hat floriert, aber die Zeiten der Römer sind so langsam am Zerfallen gewesen. Sein Adoptivsohn, der Tiberius, der dann nach ihm Kaiser geworden ist, der hat dann Traditionen von seinem Vater schön weitergeführt gehabt und ist eher jetzt nicht so ein turbulenter Kaiser gewesen, also ist jetzt nicht bekannt für irgendeine grosse Kreuzzüge oder so, Kriegszüge oder so. Und der Augustus hat dann nach seinem Tod auch die Divinität erhalten von den Römern. Das ist auch als Gottheit angeschaut worden. Der Kaiser Caligula, der dann kurz nach der Zeit von Jesus kam, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung führen, aber auch um so ein Verständnis von den Römern anzuschauen und was die Christen haben damit müssen dealen in dieser Zeit. Der Kaiser Caligula, der lässt sich dann als erstes als Gottheit verehren und möchte, dass man im Tempel in Jerusalem eine Statue von ihm aufstellt. Was für ein Skandal, oder? Das hat dann aber nicht funktioniert, weil er ist unter mysteriösen Umständen relativ kurz darauf, aber nachdem er das wollte, ist er verstorben. Hoppla. Aber man könnte vielleicht sagen, dass die Fokussierung der Römer doch sehr stark auf den Kaiser war in dieser Zeit, oder? So stark, dass sie eben als Götter vielleicht sogar schon angeschaut haben. Und vielleicht ist, weil er halt so präsent ist, vielleicht sogar noch ein bisschen ein grösserer Fokus auf den Kaiser wie auf den eigenen Götter. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat sich der crazy Kaiser Caligula als göttlich verstanden. Und der Domitian, der dann später gekommen ist, der hat sich dann komplett als Gott in menschlicher Gestalt angeschaut. Und das ist für das Christentum doch eher eine kritische Angelegenheit gewesen. In dieser Zeit die Jünger nach dem Fortgang von Jesus, nachdem er wieder in den Himmel gegangen ist, oder gerade die, die in Rom gelebt haben, da hat es viele gegeben, wir kennen ja den Brief von den Römern, die haben hier damit müssen dealen. Weil der Kaiser ist als Kyrios bekannt gewesen, als der Herr. Und man hätte ihn auch so sollen bezeichnen. Und da sind Christen, die natürlich an dem Fuß vom Kaiser gelebt haben in Rom, und auch sonst im Römischen Reich, aber vor allem in Rom, in ihrem Glauben sehr getestet gewesen. Aber für die Christen damals, wie auch heute, heisst es, es gibt nur ein Kyrios, es gibt nur ein Herr. Und das ist Jesus Christus. Aber das ist natürlich hochinteressant, dass genau in einer Zeit mit so einem Weltreich, wie es die Römer hatten, der Kaiser über die Menschlichkeit darüber erhoben wird oder sich selber hebt. Dass in so einer Zeit, wo die Nachkommen von diesen 12 Stammesvätern im eigenen Land unterdrückt worden sind und die Unterdrücker eben die Divinität sogar anstreben, sogar noch einer als Messias bezeichnet wird, Gott sich offenbart. Genau in dieser Zeit kommt Jesus und nicht als das große göttliche Wesen, wie man es vielleicht erwarten würde, oder? Kommt nicht mit Donner und Blitz oben ab und sagt, halt, ich bin Gott. Nein, er kommt als einfache und ziemlich tötbare, wenn auch sehr weise Zimmermann. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich finde es sehr spannend. Und man muss sich auch gerade vorstellen, was sich vielleicht ein Römer gedacht hat, wo Jesus angefangen hat aufzutreten und nach seinem Weggang das Christentum sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Die sind wahrscheinlich recht überrascht, sie recht geschockt, weil das geht komplett gegen ihre Weltanschauung. Komplett. Etwas, was die Römer auch recht praktiziert haben, gerade in Israel, sind Kreuzigungen. Sie haben es nicht erfunden, es hat es schon deutlich vorher gegeben, aber sie haben es als Todesstrafe gegenüber Nicht-Römer und schweren Verbrechern gebraucht. Die Juden haben sich da an Steinigen gehalten. Und einige von den Aufständlern, einige von den Rebellen sind zur Zeit von Jesus und auch also während seiner Lebzeiten und vielleicht auch schon vorher gekreuzigt worden. So viel mal zur Welt rundum um Jesus. Und vielleicht gibt uns das einen Einblick ins Denken von den Römern damals. Oder wir können uns etwas vorstellen und wo es vielleicht Konflikt könnte geben. Aber jetzt haben wir auch noch Römer, wo die Bibel direkt darüber redet, die direkt Kontakt hatten mit Jesus. Und vielleicht finden wir heraus, wie sie Jesus gesehen haben oder das Kreuz gesehen haben. Und wir fangen mit dem Hauptmann in Kapernaum an. Der Centurio von Kapernaum. Kapernaum gehört nicht zur Judäa. Dort sind Galiläa gesehen. Viele heidnische Völker, ein schöner Mix. Und durchaus auch einige jüdisch prägte Leute und natürlich auch Juden. Und wir lesen hier gerade mal aus Matthäus 8, 5 bis 13. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwundert er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Ein unglaublicher Moment. Und schon früher im Evangelium sehen wir einen Hinweis darauf, dass die Heiden genauso sollen gerettet werden wie die Juden. Und dass gerade eben viele Heiden gerettet werden, während einige vom eigenen Volk von Jesus ihn nicht werden ahnen, nicht werden erkennen. Und schau, sehr hoffnungsvoll, wenn man auf unser Leben schauen will. Wir sind auch in der Heidenchristen wie Judenchristen, außer jemand von uns hat noch einige Vorfahren aus dem jüdischen Bereich, aber Tendenz eher weniger. Und es ist doch interessant, ein Römer, ein römischer Bürger, jemand, wo man schon angeschaut haben, der eine komplett andere Weltanschauung hat, komplett andere religiöse Background hat, ja aus der Sicht der Juden sogar erfindet, beweist mehr Glauben und Vertrauen in Christus wie die eigenen Landsleute. Und da spricht Jesus als Herr an. Und das ist jetzt nicht das Herr Kyrios, wo wir vorher gehört haben, oder das, wo wir in der Bibel lesen, wenn Gott damit bezeichnet wird, sondern es ist die respektvolle Anrede gegenüber jemandem, der einen höheren Status hat in der Gesellschaft. Und darum muss irgendwie der Centurio erkannt haben, dass die Autorität von Christus real ist. Dass es Realität ist. Wir können es im Vers 9 gut sehen, wo er das mit dem Vorgesetzten sagt. Und vielleicht erkennt er auch, dass Jesus heilig ist. Oder sicher heiliger ist, wie er selber will. Er sagt es im 8. Herr, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Und wir reden oft darüber, aber die Herzenshaltung von diesem Mann scheint für Jesus wichtiger gesehen zu sein, wie die Herkunft, die geistliche Ausbildung oder die unehrliche und heuchlerische Hingabe der jüdisch eigenen Lehrer. Auch hier, finde ich, ist es sehr ermutigend zu sehen, was das Vertrauen in die Güte und in die Fähigkeit von Christus für eine Auswirkung hat. Sogar für jemanden, der im Namen nach eben nicht zu Christus gehört oder eben sogar ein Find eigentlich ist. Aber das Herz hat gesprochen und Jesus hat es gehört. Weiss der Zenturio, wer Jesus ist? Weiss er, dass er der Messias ist? Wir wissen es nicht. Ehrlich gesagt, ich nehme es nicht an. Aber sein Herz hat entsprechend auf Christus reagiert. Und es wäre doch schön, wenn er zu einem nicht dokumentierten Zeitpunkt doch noch zu der Erkenntnis gekommen wäre. Eine schöne Vorstellung. Aber ob er einen Bezug zum Kreuz hatte oder zu der Kreuzigung von Jesus, vermutlich nicht. Kommen wir zum nächsten Römer. Der wahrscheinlich bekannteste Römer in der Bibel. Nämlich der Pontius Pilatus, der Prokurator Judäa, der Statthalter von Jerusalem, vom Kaiser eingesetzt. Und wie ihn denn Jesus erinnert, setzt Gott ein. Der Pontius Pilatus. Wir können einiges spekulieren über die Art von Mensch, oder wo er war. Und oftmals kommt er eigentlich noch recht okay weg. So, ja, doch, kommt eigentlich noch gut weg, oder? Hand in Unschuld waschen, keine Schuld an Jesus finden. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass er im Moment, wo er mit Jesus zu tun hatte, wirklich auch ins Grübeln gekommen ist. Dass er ein paar Sachen wirklich geschmeckt hat. Oder angefangen hat zu erkennen, aber die wirkliche Wort ist ihm verschleiert geblieben. Doch von den Geschichtsschreibern und der damaligen Art und Weise, wie man Politik geführt hat, sowie auch von seiner Funktion können wir doch ein paar Sachen annehmen. Er war mit Sicherheit ein Machtpolitiker, der die Interessen des Kaisers in einem unfreien Land erhalten sollte. Selber auch noch sehr ambitioniert. Und darum sehr skrupellos wahrscheinlich auch. Er wird sogar beschrieben als jemand, der kaiserlicher war wie der Kaiser. Macht auch irgendwie noch Sinn, oder? Weil du bist in einem Findesland, musst du die Autorität vom Kaiser aufrechterhalten und darum musst du einfach knallhart sein. In Rom hat es der Kaiser vielleicht noch ein Spürchen einfacher, wobei genug, die ihm dort auch an den Kragen wollen, wahrscheinlich. Aber er hat sicherlich hart durchgegriffen. Und er hat auch von jüdischen Räuberkönigen gewusst. Es hat nämlich immer wieder in dieser Zeit von Jesus Juden gegeben, die sich selbst zum König ausgerufen haben und eigentlich Krieg geführt haben gegen die Römer. Soweit man weiss, alle gefunden worden, alle gefangen worden, alle hingerichtet worden. Und eventuell hat er den Gedanken gehabt, wo Jesus gekommen ist, wieder so ein dahergelaufener Judenkönig. Und darum sucht er auch eine triftige Anklage. Oder weil du kannst nicht, wenn der Kyrios der Herr ist, kannst du dich nicht als König ausrufen. Das geht nicht. Und das wäre eine deftige Anklage gewesen. Und darum fragt er in Johannes 18,33, bist du der König? Aber Jesus versucht dort, sein Denken ein bisschen anzuregen. Und nämlich sagt er ja, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Das Reich, wo Jesus gehört und er der König davon ist, ist nicht von dieser Welt. Und ein perfektes Beispiel, die Jünger haben keinen gewaltsamen Rettungsversuch gemacht, um ihren König zu retten. Bei jedem anderen König hat es einen fetten Krieg gegeben. Nein, da nicht. Und der Pilatus scheint gerade vielleicht durch das oder auch durch das Nichtfinden von einer Schuld an Christus oder auch durch seine Frau eine gewisse Ehrfurcht vor Jesus zu haben. Und im Johannes 19,7-12 lesen wir Folgendes. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizusprechen. Aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Das ist jetzt natürlich eine blöde Lage für den Pilatus. Oder? Schöne Sache, er muss handeln, weil das geht ja gar nicht. Oder? Als ambitionierter, machthungriger, römischer Statthalter, der seinem Kaiser unterstellt ist, wo der Kaiser als Kyrios hat, sollte kein Freund sein vom Kaiser. Das geht gar nicht. Karriere, Ende. Oder? Das wäre gar nicht gut. Und wahrscheinlich auch noch gerade das Leben, das fertig wäre. Land ist noch im Zirkus, im Kolosseum. Und das muss sofort unterbunden werden, oder? Und wie ein wahrer Politiker windet er sich aus dieser Situation raus. Er hat es vorher schon probiert, indem er Jesus zum Herodes abgeschoben hat. Da war aber auch ein schlaues Füchsli gewesen. Auch ein guter Politiker, und hat einfach Jesus wieder zurückgeschoben zum Pilatus. Und jetzt muss er damit dealen. Und mehr besorgt über einen Aufstand der Juden, wenn er Jesus nicht verurteilen würde, und die Unruhe und die Folgen, wenn er sich gegen einen Kaiser würde stellen, als die mysteriösen Worte, die Jesus gesagt hat, verurteilt er Jesus. Er hat nicht erkannt. Und wenn auch nur ein bisschen. Sein Fokus ist auf der eigenen Macht gesehen und auf der Macht vom Kaiser. Und so hat er seine Hände in Unschuld gewaschen. Und lässt aus seiner Sicht das kleinere Übel passieren. Okay, ich gebe jetzt den Jesus zur Hinrichtung frei. Und wie er sich wahrscheinlich gewünscht hat, ist sein Name in die Geschichte eingegangen. Aber ich glaube nicht so, wie er sich es dann auch gedacht hat. Aber im Zusammenhang mit dem Tod von Christus und seinem Leiden, wir kennen es heute noch aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, das ist die Verbindung, die wir zum Pontius Pilatus haben. Vielleicht nicht die schönste Geschichte, die er hat schreiben können. Aber so ist das Kreuz für den Pilatus ein Mittel zum Zweck geblieben. Ein Mittel, um die Unruhe zu stillen, und die Autorität von sich selber und die vom Kaiser aufrecht zu erhalten. Er hat einen Unschuldigen gesehen, wie er gekreuzigt wird. Aber was spielt das schon eine Rolle in Betracht vom grossen römischen Reich, von seinen eigenen Ambitionen und vom Kaiser? Er hat es eben nicht realisiert. Er hat eine Entscheidende gespielt. Wir enden mit dem Hauptmann bei der Kreuzigung. Der Hauptmann war vermutlich verantwortlich für die Zusatzstrophen, die Jesus hatte. Da ist man sich nicht ganz sicher, weil es kann gut sein, dass es einen Hauptmann hatte, wo Jesus auspeitscht hatte, und der Hauptmann, der dann bei der Kreuzigung verurteilt worden ist. Aber auf jeden Fall hat der Hauptmann das Leiden und die Strophen, die Jesus gekriegt hat, mit diesen Peitschenhieben und Steckenschlägen und Dornenkronen, all das Zeug, das hat er alles mitkriegt, das ist ihm bewusst gewesen. Und er hat die Kreuzigung überwacht. Sehr wahrscheinlich, eben, wie wir vorher schon gehört haben, ist es auch nicht seine erste Kreuzigung gewesen. Immer wieder mal hat er Rebellen und vielleicht Rebellenfreunde als Warnung gekreuzigt, hinrichten lassen. Und er hat sicher viel Leiden gesehen, viel Sterben gesehen und ist sicher auch abgehärtet gewesen, vermute ich mal. Aber da passiert etwas, wo man sicher nicht erwartet hat. Die Kreuzigung ist nämlich nicht Business as usual gewesen. Und wir lesen in Matthäus 27, 45 bis 54. In einer Sekunde. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das Land, über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie dies hörten, der ruft den Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus schrie aber nochmal mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Halleluja. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, hat die Erde bebt, Steine sind zerborsten und für die Römer in dem Moment nicht wissenswert, und sie haben es ja gar nicht können wissen, ist im Tempel der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. In dem Moment hat der Hauptmann erkannt, dass Jesus nicht einfach ein Verbrecher gewesen ist, nein, sondern Gottes Sohn. Und wie es der Lukas in seinem Evangelium noch beschreibt, unschuldig. Wahrscheinlich hat er auch gehört, dass sogar gegen Ende vom Leben Jesus immer noch an die Menschen gedacht hat und der gesagt hat, sie soll, Herr, vergib du ihnen, Vater, vergib du ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er erkennt durch den Tod von Jesus, dass er unschuldig ist. Bei ihm ist etwas passiert. Und das ist ein richtig ehrfürchtiger Moment. Das habe ich ja bereits gesagt, oder wir haben es schon gehört, oder? Die Römer haben einen polytheistischen Glauben gehabt, haben mehrere Götter gehabt. Und oft sind Naturgewalten und so Sachen in Verbindung gebracht worden mit diesen Göttern. Zum Beispiel der Jupiter, der höchste Gott von den Römern, ist der Gott von Blitz und Donner, vom Wetter gesehen und so weiter. Und vielleicht hat diese Situation bei den Römern auch gerade etwas Spezielles ausgelöst, wo die Erde bebt hat, wo die Steine zerborsten sind, wo die Dunkelheit gekommen ist. Aber ich denke, es geht noch über das heidnische Götterbild raus, wo sie vielleicht dort, von dieser Prägung her das Gefühl hatten, uiuiui, da muss Gott, es muss ein Sohn von Gott sein, weil er sagt, er bezeichnet ihn als Gottes Sohn, nicht ein Sohn von den Göttern. Vielleicht erkennt er damit eben den Gott der Juden an. Die Macht vom Gott der Juden an, oder? Sogar Jahwe selber so. Auf jeden Fall ist eine Veränderung passiert. Das Kreuz, das den Ort vom Tod symbolisiert hat, ist für den Hauptmann ein Ort der Erkenntnis geworden. Das Erkenntnis ist zum Leben erweckt worden. Vielleicht hat er mit dem Gefühl von der Schuld gedealt oder Verzweiflung. Aber eine Ehrfurcht ist spürbar. Und erkennen wir uns da vielleicht nicht auch ein bisschen wieder? Ist das Kreuz nicht auch für uns nicht einfach nur ein Symbol von Tod, sondern von Leben? Das, was Jesus uns durch seinen Tod eben am Kreuz ermöglicht hat. Vielleicht haben wir mal den Film Die Passion Christi gesehen. Und dort kommt bei mir auch immer Ehrfurcht auf. Wenn ich sehe, was Jesus dort erlitten hat, wie sie das dargestellt haben. Und mit dem Wissen über das Leben und das Reden von Christus werden natürlich die letzten Worte auch noch einmal treffender. Und das löst bei mir ein Schudern aus. Aber auch eine ganz tiefe Dankbarkeit. Vielleicht hat sich der Hauptmann auch ein paar Fragen gestellt. Ja, aber jetzt, wie weiter? Mehr wissen wir ja nicht über den Hauptmann. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt da die glorreiche Story, oder? Aber mehr wissen wir nicht, die Bibel sagt nicht mehr. Sicherlich ist ihm das ganze Geschehen nach dem Tod und die Gerüchte der Auferstehung, das Wirken der Jünger, die Wundertaten und die Unruhe aus römischer Sicht, ist ihm sicher bewusst gewesen, das hat er sicher mitgekriegt. Und jetzt bewegen wir uns ein bisschen in die Spekulation. Wir sind ja im Geschichtsunterricht und da muss man unterschiedliche Quellen anschauen. Wir bewegen uns ein bisschen in die Legenden hinein oder in die Überlieferungen von anderen Schriftstücken. Und vielleicht kennen die einen den Film Risen, auch verstanden. Schaue ich sehr gerne an Ostern und der malt eigentlich ein bisschen unseren möglichen Werdegang, eben aufgebaut auf den Legenden von dem Hauptmann. Und die Legende besagt, dass er Longinus geheißen hat. Weil in der Akte von Pilatus, die man gefunden hat, wird der das Speer in die Seite von Jesus einstoßt, als Hauptmann genannt und mit dem Namen Longinus. Und in der katholischen Kirchentradition ist der Longinus ein Heiliger. Und viele Traditionen und Überlieferungen sehen ihn entweder als der Hauptmann am Kreuz oder der Hauptmann oder und der Hauptmann, der das Grab bewacht hat. Das Letztere mit dem Grabbewachen sehe ich nicht unbedingt. Es könnten auch Tempelwachen gesehen sein. Aber das mit dem Kreuz sehe ich. Weiter wird überliefert, dass er sich dann von den Aposteln, nachdem er das bekennt hat und erkennt hat, taufen lassen hat und in seine Heimat zurückgekehrt ist, um dort den Menschen vom Evangelium und von dem, was er erlebt hat, zu erzählen. Was dem Pontius Pilatus natürlich nicht gefallen hat und andere Römer ihm hinterher gesendet hat. Und er ist dann schlussendlich der Märtyrer tot gestorben. Jetzt, wir nehmen das nicht einfach als bare Münze, oder? Das ist nicht die Bibel. Aber ist es unwahrscheinlich? Ich würde sagen, nein. Weil schauen wir doch mal die Geschichte von Paulus an, oder? Ein Verfolger von Christus wird zum Nachfolger von Christus. Und wir haben in der Geschichte vom Christentum, in der Geschichte der Bibel und auch sonst Geschichten in unserem Umfeld oder was wir sonst schon gehört haben von der Geschichte, die in der Schule gelernt haben, immer wieder Geschichten von Menschen, die Erkenntnis geschenkt gekriegt haben und zu Nachfolger geworden sind von Christus. Wir sehen es jetzt im Iran. Wie viele Leute, die eigentlich aus dem Islam kommen, kehren momentan um zu Jesus, weil ihnen Jesus begegnet in Träumen. Amen. Also, es ist nicht unwahrscheinlich. Ich will damit sagen, dass der Tod von Jesus am Kreuz und sein Wirken in dem Herz von dem Hauptmann stark genug gesehen sein kann. Und meiner Überzeugung nach auch ist, dass die Geschichte, die Legende, die Überlieferungen durchaus können wahr sein. Das Kreuz hat die Kraft. Jesus hat die Kraft. Halleluja. Also, kurze Zusammenfassung und dann ist der Geschichtsunterricht vorbei. Den Test machen wir nächste Woche. Falls ihr nicht kommen könnt, brauche ich eine Unterschrift von den Eltern. Nein. Genau. Für die Römer ist das Kreuz im Allgemeinen einfach ein grausames Mittel zum Zweck gewesen, oder? Jesus ist ein weiterer aufständiger, wenn auch unüblicher Jude gewesen, oder eben halt vielleicht doch nicht für die einen. Und die Geschichte der Römer dort zeigt uns einerseits die Hoffnung auf Rettung auf. Jesus erwies dem Hauptmann in Kapernaum die Gnade und rechnet ihm den Glauben an. Und der Knecht wird geheilt. Der Pilatus hatte genug Möglichkeiten gehabt, zu erkennen, wer Jesus ist und ihn zu schonen. Der Hauptmann, oder eben der Longinus, falls er so geheißen hat, erkennt Jesus und bekennt, dass er Sohn Gottes sein muss. Er bekennt es. So, dass es in der Evangelium geschrieben ist. Und wiederum zeigt die Kraft vom Evangelium auf, die Kraft von Gott, die Kraft von Jesus Christus. Nicht einfach nur Heiden, nein, Find vom jüdischen Volk kommen zum Glauben.